Schön, dass ihr wieder zu einer weiteren Episode unseres Hogan Lovitz Karriere Podcasts Sag doch mal eingeschaltet habt. Heute sprechen wir mit Dr. Sebastian Lach, Partner in Frankfurt, der sich nicht nur mit Investigations White Collar and Fraud beschäftigt, sondern auch intensiv mit den Chancen und Herausforderungen von künstlicher Intelligenz. Lieber Sebastian, wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist. Magst du dich zu Beginn kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Freut mich auch hier zu sein. Vielen Dank, Sebastian Lach. Wie du schon gesagt hast, bin ich Partner im Bereich Compliance und Investigations seit über 20 Jahren bei Hogan Lovitz, bin hier in Frankfurt und kümmere mich einerseits um Compliance-Fragen für Mandanten, darf hier mit einem sehr tollen Team zusammenarbeiten von ungefähr 60 bis 70 Leuten, die bei Deutschland verteilt sind, habe aber gleichzeitig auch noch die schöne Aufgabe, dass ich dabei helfen kann, dass Hogan Lovitz digitale Produkte entwickelt durch unsere Tochtergesellschaft Eltimit.
Ja, das hört sich sehr interessant an. Danke für die Vorstellung. Ich würde sagen, wir gehen einmal noch ganz an den Anfang zurück. Was hat dich denn dazu bewegt, Jura zu studieren? Und wie bist du letztendlich in deinem Rechtsbereich Compliance and Investigations gelandet?
Ja, was mich bewogen hat, Jura zu studieren, war, dass ich keinen Medizinertest hatte und insofern irgendwas gesucht habe, was ich machen kann, um die Zeit zu überbrücken, bis ich endlich den Test ablegen kann. Und dann hatte ich den Medizinertest gemacht und dann bereits ein Jahr Jura studiert. Und dann war es aber so, dass ich es eigentlich ganz interessant fand und gesagt habe, ich würde es eigentlich gerne weitermachen. Und dann habe ich es weiter studiert und das Schöne fand ich daran, dass man so ein bisschen verstanden hat, wie die Welt um einen herum funktioniert. Also so ein Beispiel, ich habe mich immer gewundert, warum bauen denn eigentlich alle Leute ich habe im Dorf gewohnt, warum bauen alle Leute im Dorf ihre Häuser nicht schön draußen auf der grünen Wiese? Und irgendwann habe ich verstanden, es gibt Sachen wie einen Bebauungsplan, das darf man nicht einfach machen. Und solche Dinge fand ich ganz interessant und spannend. Und das hat mich immer weiter bewegt, weiterzumachen. Und dann die Compliance-Sache war auch ein bisschen ein Zufall. Ich war eigentlich im Bereich Produkthaftung tätig, Litigation im weitesten Sinne, habe mich da auch sehr wohl gefühlt. Und dann hatten wir einen Fall, der fing dann als Produkthaftungsfall an und hat sich dann aber relativ schnell zum Compliance-Fall entwickelt. Und Themen wie Strafrecht haben mich immer schon interessiert und das hat mich auch interessiert, das Thema. Es ist so ein bisschen immer wie so ein kleiner Strafrechtsfall, insofern hochinteressant, auch von der menschlichen Seite. Und dann bin ich in dem Thema haften geblieben und dann haben wir ein Team aufgebaut und es hat immer großen Spaß gemacht und es macht mir heute noch großen Spaß.
Das freut mich sehr zu hören und es ist ja auch ein sehr großes Team mittlerweile geworden bei Hogan Lovitz. Du hast ja vorhin schon gesagt, über 20 Jahre schon in unserer Sozietät. Wie war denn für dich der Einstieg in die Großkanzlei und was hat dich an dem Thema Großkanzlei besonders gereizt?
Mich hat an dem Thema Großkanzlei eigentlich gar nichts gereizt. Ich wollte eigentlich gar nicht in die Großkanzlei, weil ich hatte im Referendariat mal eine Erfahrung, die mich nicht 100% überzeugt hat. Und deswegen wollte ich eigentlich gar nicht in die Großkanzlei, sondern ich war vorher im Notariat und da wusste ich relativ schnell, obwohl es ein schöner Beruf ist, dass es das für mich jetzt ganz persönlich nicht ist und habe dann einen Beruf gesucht, den ich machen kann, der international ist und habe mich dann erst bei Unternehmen beworben. Da war aber der Markt so, dass man immer erst Berufserfahrung haben sollte und habe dann gesagt, gut, dann gehe ich halt in eine Kanzlei. Und dann habe ich mich beworben und auch im Bereich Produkthaftung, weil mich das auch interessiert hat, weil mich immer auch schon technische Zusammenhänge interessiert haben. Und da habe ich dann Ina Brock getroffen. Wir hatten dann nach 10 Minuten Bewerbungsgespräch, war mir eigentlich klar, das ist jemand, mit dem du zusammenarbeiten willst, weil sie einfach als Person beeindruckend war. Und manchmal ist man einfach, da trifft man jemanden und weiß, mit dem kann ich. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Und es war eine ganz tolle und für mich lehrreiche Zeit. Und da habe ich meine Ausbildung genossen bei ihr und so ist es dann gekommen. Und dann bin ich auch wieder kleben geblieben, wie damals beim Jurastudium, weil dann hat es mich überzeugt und hatte ich Spaß. Und ich bin immer gerne zur Arbeit gegangen, habe die Sachen gerne gemacht und die Leute waren auch wahnsinnig nett. Also ich hatte immer so von der Großkanzlei immer so ein bisschen die Angst, dass das vielleicht dann gar nicht so nett ist. Aber wir hatten auch eine Menge Spaß. Natürlich war die Arbeit auch manchmal anstrengend, aber es war einfach schön, da zu sein und ich habe mich immer wohl gefühlt und dann bin ich eben kleben geblieben und jetzt bin ich immer noch hier.
Und das freut uns alle sehr. Was würdest du denn sagen, sind die größten Herausforderungen und Chancen eines Partners in der Großkanzlei? Und wusstest du dann schon vorab, dass du gerne auch mal Partner werden möchtest? Oder wie hat sich dein eigener Karriereweg dann gestaltet?
Es war eigentlich nie so, dass ich gesagt habe, ich will Partner werden, weil ich ja grundsätzlich reingegangen bin und gesagt habe, ich mache jetzt 2 Jahre Ausbildung, dann gehe ich woanders hin. Und dann hat sich eigentlich eines nach dem anderen ergeben. Ich fand den Spaß, daran habe ich entwickelt, als ich gesehen habe, man kann dort unternehmerisch arbeiten, man kann auch eigene Ideen einbringen und auch das Team, mit dem man zusammenarbeitet, selber zusammenstellen. Und für mich war immer das Arbeiten mit den Menschen wirklich das Wichtigste. Also ich hatte zum Beispiel im Notariat, was inhaltlich auch Dinge hat, die sehr spannend sind, aber da ist man so ein bisschen auf sich alleine gestellt. Und hier hatte man Kollegen, mit denen man mal rübergehen konnte und über lustige Sachen reden und sich auch mal beschweren über die Arbeit und all diese Dinge, die dazugehören. Und das hat mir einfach Spaß gemacht. Und dann als Partner entwickelt dann man eben auch sein eigenes Team und hat das große Glück, man kann sich eigentlich aussuchen, mit wem man zusammenarbeitet. Und das hat sich dann so entwickelt und ich fühle mich in meinem Team sehr wohl. Wir haben ganz tolle Leute. Ich komme morgens rein ins Büro und habe eine ganz klare Vorstellung, was ich heute erledigen will und gehe mit der gleichen To-Do-Liste wieder raus, weil sich den ganzen Tag irgendwelche neue Probleme stellen und man hat nie eine Patentlösung dafür. Also vieles wird dann natürlich auch irgendwann mal Routine, aber vieles ist auch immer neu und das ist die Herausforderung und es ist der Spaß. Und was natürlich schwierig ist, man hat mit schwierigen rechtlichen Problemen zu tun, hochkomplexe Themen. Und aber auf der anderen Seite ist es auch immer wieder eine Pflicht und auch Herausforderung, alle um einen herum zufrieden und motiviert zu halten. Man kann oft sehr gut ermutigen und positives Feedback geben, aber es gibt eben auch Gespräche, in denen man mal negatives Feedback geben muss. Und dass man da die Balance findet, dass der oder die gegenüber versteht, dass man das gibt im besten Interesse, weil man ja weiterhelfen will. Okay. Und dass man da trotz dem ganzen Stress, den man hat, dann immer auch wieder diese Balance und auch den richtigen Ton findet, dass das Gegenüber versteht und sagt, ich will dir eigentlich helfen. Und dass man da ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten findet, das ist immer wieder eine Herausforderung, weil man es einfach so gut wie möglich machen muss. Weil ein Team und auch der Partner ist nur so gut wie die Leute im Team. Also ich sage auch immer unserem Team, wir als Partner sind viel abhängiger von euch als umgekehrt, weil ihr seid eigentlich die Qualität und das Gerüst des Ganzen. Und deswegen ist das, glaube ich, das Schönste, aber auch das Schwierigste.
Das hört sich auf jeden Fall auch so an und nach einem sehr, sehr spannenden Arbeitsalltag bei euch in der Praxisgruppe. Der Rechtsbereich wird die Zuhörerschaft bestimmt sehr interessieren. Compliance and Investigations. Welche Art von wirtschaftsstrafrechtlichen Vorwürfen sind denn in der Praxis besonders häufig?
Ich würde sagen, das häufigste ist der Betrugsvorwurf. Warum? Weil es einfach heutzutage so ist, die Unternehmen sind hochkomplexen regulatorischen Vorschriften ausgesetzt und müssen sich eben durch ein extrem großes Dickicht an regulatorischen Vorschriften durcharbeiten. Und da passiert es eben schon mal, dass man das ein oder andere falsch interpretiert und einfach falsch macht. Oder im schlechtesten Fall, dass man weiß, ich muss diese Vorgabe erfüllen, ich mache es aber nicht. Und wenn man eben eine regulatorische Vorgabe an ein Produkt oder an eine Dienstleistung nicht erfüllt, dann darf man das eigentlich gar nicht auf den Markt bringen. Und wenn man das dem Gegenüber aber nicht sagt, dann ist das Gegenüber getäuscht und dann ist man in einem Betrugsvorwurf drin. Das heißt, das passiert einfach ganz schnell und ganz häufig. Und andere Sachen, die jetzt von Bedeutung gewinnen, sind Sachen wie Geldwäsche, weil zum Beispiel hier in Frankfurt sich jetzt auch europäische Behörden ansiedeln, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und weil das Thema auch sehr eng verbunden ist mit der Digitalisierung des Finanzbereiches. Und dieses ganze Digitalisierungsthema wird insgesamt wichtiger. Themen wie Cybersecurity, solche Themen, die haben immer größere Bedeutung. Einerseits Leute, die einfach Cyberattacken nutzen, um Geld zu stehlen, sich Geld zu überweisen oder bei Unternehmen die Bänder stillstehen lassen und die Unternehmen erpressen. Und die Unternehmen haben dann wirklich große Probleme. Und das sind so Themen, die immer wichtiger werden, einfach weil die technische Entwicklung auch dahin geht.
Ja, das ist eine schöne Überleitung zu unserem eigentlichen Thema ja heute. Technologie und insbesondere künstliche Intelligenz. Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielt Technologie und insbesondere künstliche Intelligenz bei der Bearbeitung komplexer Fälle in deinem Rechtsbereich?
Ich erkläre das Ganze oder versuche es immer auf die folgende Art zu erklären. Im 18. Jahrhundert hat jemand die Dampfmaschine entwickelt. Und das war der Beginn der industriellen Revolution. Und was ist da passiert? Da hat der Mensch Wege gefunden, wie er Muskelkraft durch Maschinen ersetzen kann. Was wir jetzt sehen, ist eine Art von Revolution, eine Art Wissensrevolution, in denen geistige Kraft durch Maschinen ersetzt wird. Das heißt, das ist der Beginn einer Entwicklung, die zu großen Umwälzungen führen wird, wie auch damals die industrielle Revolution. Und diese Entwicklung steckt aber momentan noch in den Kinderschuhen. Das heißt, was wir momentan sehen in den Rechtsbereichen, ist, dass einfache Dinge, Dinge, die sich wiederholen, dass die gut durch KI ersetzt werden können. Und bei der KI ist es so, die kann vieles gut und vieles auch nicht gut. Und als wir jetzt eingestiegen sind vor 2 Jahren, hatten die Leute unglaubliche Erwartungen, dass die KI alles Mögliche kann. Und dann waren die Leute enttäuscht, weil sie gesagt haben, die backt ja gar keinen Käsekuchen. Ja. Und insofern gab es dann wieder aus diesem Hype so einen Absturz. Aber schlussendlich, was passiert ist, man versteht jetzt, was sind die besten Use Cases, was kann die KI und was kann sie nicht. Und dort, wo sie eben Dinge kann und erleichtern kann, da wird sie eingesetzt. Und in meinem Rechtsbereich sind das vor allem Dokumentendurchsicht. Also im strafrechtlichen Bereich muss man sich immer durch riesige Aktenberge durcharbeiten und Indizien finden, Hinweise finden und eben diese Bewältigung großer Datenmengen und großer Dokumentenmengen, da ist die KI unglaublich gut. Und da bringt sie sehr viel Nutzen und eben auch bei der Herstellung einfacher Dokumente, die sich immer sehr ähnlich sind. Und da sehen wir schon Veränderungen, dass das jetzt zunehmend durch KI auch erledigt wird und auch unsere Arbeitsweise verändert.
Sehr spannend. Du hast ja in der Einleitung schon erwähnt, du bist Co-CEO von dem Technologieunternehmen von Hogan Lovells Ultimate. Kannst du uns einmal sagen, wie es überhaupt zu der Gründung gekommen ist und womit Ultimate sich genau beschäftigt? Du hast ja gerade schon angeteasert, dass es vor 2 Jahren ungefähr so anfing. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen in die Gründungsgeschichte mit reinholen.
Sehr gerne. Das fing, also ich habe mich schon seit, oder beschäftige mich seit circa 15 Jahren mit Technologie im Rechtsbereich. Und im Jahr 2019 kam irgendwann unser CEO Miguel Saliba auf mich zu und hat gesagt, Sebastian, wir sehen immer mehr Aktivität im Bereich Legal Tech und wir als Kanzlei wollen da eine führende Rolle einnehmen. Wir wollen da vorangehen. Wir wollen unseren Mandanten die besten Produkte, die besten Lösungen bieten. Möchtest du dir das nicht mal anschauen? Du machst doch eh schon einiges mit Technologie. Und wenn dir die Frage so gestellt ist, dann gibt es immer nur eine Antwort, dann sagst du ja, sehr gerne. Und das habe ich dann natürlich auch gesagt, habe mir das angeschaut. Und ich bin dann zurückgegangen, auch zu unserer Kanzlei und habe gesagt, ich habe mir das angeschaut oder wir haben es das angeschaut. Ich hatte damals schon ein tolles Team, das mit dem wir da gemeinsam dran gearbeitet haben. Haben gesagt, also wir haben das jetzt angesehen und es ist wie folgt. Wir haben unglaublich viele schlaue Menschen getroffen, die unglaublich tolle Sachen machen können. Aber das Problem ist, diese ganzen Sachen lösen unsere Probleme nicht. Mhm. Weil das sind unglaublich technologisch beschlagene Personen, die das machen, die aber den Rechtsbereich nicht wirklich kennen. Die wissen nicht, wo uns täglich der Schuh drückt. Und zweitens, was man braucht, um eine gute Legal-Tech-Lösung zu machen, ist eigentlich rechtliche Daten und rechtliche Expertise, die ein KI-Modell trainieren kann, damit die KI das auch gut macht. Die KI ist ja wie ein unglaublich belesener Mensch, der aber keine juristische Ausbildung hat. Das heißt, man muss die erstmal trainieren, wie man eigentlich juristische Entscheidungen richtig trifft. Und dann habe ich gesagt, wenn wir uns das anschauen, wir wissen, was unsere Mandanten brauchen. Wir wissen, was wir brauchen. Wir wissen, dass wir die rechtlichen Daten haben, die man braucht. Und wir können eine KI trainieren. Warum machen wir das nicht eigentlich selbst? Wir haben doch die ganzen Zutaten. Und habe das mit der Kanzlei besprochen und wir waren uns relativ schnell einig, das kann man nicht in einer Kanzlei machen. Weil eine Kanzlei aus gutem Grund hat viele Gremien. Da wird jedes Risiko sehr oft und sehr genau und gründlich besprochen. So funktioniert aber kein Tech-Venture. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen das auch in eine Art Venture packen. Und dann haben wir eben gesagt, dann gründen wir Ultimate als eigenes Venture, indem wir wirklich wie in einem Tech-Venture arbeiten, aber eben ganz toll unterstützt durch die Kanzlei und vor allen Dingen so das Beste von beiden Welten. Und so kam es dann zu Ultimate und dann saßen wir irgendwann zu dritt um einen Tisch und haben uns angeschaut und gesagt, so, jetzt haben wir mal ein Unternehmen gegründet, was jetzt? Und das hat sich aber dann sehr schön entwickelt, weil sich da auch wieder ein tolles Team gebildet hat und jetzt 5 Jahre später sind wir knapp 120 Leute.
Das ist wirklich sehr beeindruckend. Wenn wir diesen Ausgangspunkt einmal betrachten, ist es natürlich sehr interessant zu erfahren, wie ihr das in konkrete Lösungen übersetzt habt und welche Tools zum Beispiel bereits von Ultimate entwickelt worden sind und wie ihr auch entscheidet, ob ihr ein Tool selber entwickelt oder das am Ende dann doch einkauft.
Das ist eine sehr gute Frage. Wenn wir über Tools nachdenken, gehen wir immer von einem Satz aus. Also es gibt so einen Satz bei Ultimate, den hört man immer wieder. Auf Englisch heißt es, what problem does it solve? Also welches Problem wird hiermit gelöst? Das heißt, wir stellen uns immer die Frage, welche Probleme haben wir denn als Anwälte? Und besonders solche Probleme, die eher einfacher Natur sind, sich wiederholen, aber einen hohen Aufwand generieren. Weil das sind die besten KI-Use-Cases. Okay. Weil man da die KI am besten operieren kann von ihren Fähigkeiten her und weil die KI da den größten Effizienzgewinn generieren kann. Das heißt, wir identifizieren erst solche Probleme. Wenn wir die Probleme identifiziert haben, schauen wir immer erst auf den Markt, ob es schon Tools gibt. Weil wenn es was gibt, was wirklich toll funktioniert, dann erfinden wir das nicht neu, sondern kaufen wir das einfach ein und stellen das unseren Anwälten zur Verfügung. Müssen natürlich immer außenrum auch so eine Trainingslandschaft bauen, weil es bringt nichts, die beste technische Lösung zur Verfügung zu stellen, wenn keiner sie kennt und keiner weiß, wie man sie benutzt. Wenn wir sagen, es gibt dieses Tool noch nicht, dann machen wir so eine Art Feasibility-Analyse mit unseren Software-Ingenieuren zusammen, sagen, könnten wir das gut bauen? Wenn wir sagen, wir können es bauen, dann überprüfen wir den Aufwand und sagen, welche Kosten würden entstehen, wenn wir das bauen? Und legen das dann gegen den Nutzen oder die Möglichkeit, das Tool vielleicht auch Mandanten anzubieten. Und dann haben wir am Ende so eine Art Business Case und entscheiden, ist das eine sinnvolle Investition unserer Zeit und unserer Mittel oder nicht. Und so wird dann entschieden, ob ein Tool gebaut wird oder nicht.
Vielleicht magst du uns ein paar Beispiele geben, was Ultimate schon konkret selbst entwickelt hat.
Sehr gerne. Also wir haben ein Produkt, das ist der sogenannte Regulatory Pilot. Mhm. Da fängt man wieder mit dem Problem an. Was ist das Problem? Ich bin ein großes internationales Unternehmen, bin auf 100 Weltmärkten aktiv und muss wissen, welche regulatorischen, welche gesetzlichen Vorgaben gelten denn für meine Produkte? Und vor allem, was kommt am Horizont? Was muss ich meinem Business jetzt sagen? In 4 Jahren müsst ihr diese Gesetze einhalten. Das heißt, ihr müsst euer Produkt jetzt anders bauen. Und das wird momentan händisch oder wurde bisher händisch gemacht. Das heißt, da haben sich Leute händisch durch Webseiten geklickt, Dokumente gelesen. Die mussten übersetzt werden, weil die teilweise in Chinesisch und Koreanisch waren. Und da haben wir gesagt, das ist ein ganz tolles Use Case. Das kann man wunderbar automatisieren. Die Suche nach neuen Informationen, die Übersetzung von Dokumenten, die Workflows, die dahinter stehen. Das heißt, das ist ein Produkt. Dann haben wir noch ein Produkt für Investigations, was natürlich mir besonders hilft in meiner Arbeit. Und da Dinge automatisiert, auch Dokumente auswertet, übersetzt, Dokumente schwärzt, solche Dinge. Und wir haben auch eine Office-Lösung, wo man einfach ganz simple Dinge machen kann, wie Zusammenfassungen oder auch wieder Übersetzungen. Und wir haben auch Tools für Vertragsanalysen. Und für unsere Patentrechtler haben wir ein Tool gebaut, das analysiert, ob jetzt eine Erfindung neu ist oder ob es die vielleicht schon gibt oder in welcher Hinsicht neu ist. Wir haben für unsere Prozessrechtler ein Tool gebaut, das spezifisch für diesen speziellen Fall maßgeschneiderte Chronologien baut, damit die einfach bei der Sachverhaltserfassung viel schneller sind. Also wir haben ganz viele Tools, die wir schon gebaut haben für IPO-Prospekte, dass sie automatisiert erstellt werden. Ganz viele Use Cases schon.
Das klingt sehr interessant und wirklich auch nach einer Arbeitserleichterung am Ende des Tages, wo dann künstliche Intelligenz überall schon wirklich eingesetzt wird. Wenn wir uns jetzt dazu entschieden haben, dass wir ein Tool selbst bauen, wie ist denn dann genau der Prozess und welche unterschiedlichen Schnittstellen gibt es? Also zum Beispiel werden auch die Legal Teams dort involviert oder wann hat der Anwalt sozusagen wirklich den ersten Kontakt mit der Softwareentwicklung?
Zu Beginn war es so, dass wir eher aus Ultimate heraus entwickelt haben. Mittlerweile ist es aber so, dass eigentlich die Anwälte, Anwältinnen auf uns zukommen und sagen, ich habe da folgendes Problem. Und ich kenne ja mittlerweile KI, ich habe mein ChatGPT auf meinem Handy und so weiter. Ich weiß ja, was das so alles so kann. Wäre das nicht etwas, was wir lösen könnten? oder gibt es da schon ein Tool? Und dann schauen wir nach und sagen, gibt ein Tool oder wir sagen, gibt es noch nicht, aber wir könnten es vielleicht gemeinsam bauen. Und dann geht es eben genauso los, dass wir mit den Teams, mit den Legal-Teams sprechen und sagen, wie müsste das aussehen, wie wollt ihr das haben, was braucht ihr, was hilft euch? Dann wird es definiert, praktisch das Zielbild. Und dann überlegen wir eben wieder, wie bauen wir das? Und da ist es dann oft so, dass die Legal-Teams die Workflows beitragen, die Daten beitragen, auch beim Training helfen der KI. Wir sind auf der technischen Seite und dann baut man das eigentlich gemeinsam. Und dann ist es meistens so, am Anfang, wenn das Tool so der Rohling ist und nicht der Diamant, dann muss das geschliffen werden, dann muss es Feedback-Schleifen geben. Und da helfen die Anwälte ungemein. Wir haben aber auch das Gefühl, dass den Teams das auch Spaß macht, wenn man dann so gemeinsam was baut. Und am Ende entsteht dann wirklich so ein gemeinsames Produkt und dann hat man gemeinsam so ein bisschen den Rechtsmarkt verändert. Und das ist dann einfach eine schöne Sache und hilft auch dabei, dass das Tool intern angenommen wird und auch benutzt wird, weil man natürlich was man selber mitgebaut hat, das benutzt man viel lieber als etwas, was man gar nicht kennt.
Ja, das stimmt. Was würdest du denn sagen, was genau macht Ultimate besonders und unterscheidet auch Ultimate von anderen Legal Tech Lösungen, die es am Markt gibt?
Ich glaube, der große Unterschied und der große Vorteil von Ultimate ist eben, dass es eine Tochter von einer so führenden Kanzlei wie Hogan Lovells ist. Das heißt, wir haben eben genau diesen Zugang zu den Anwälten. Wir können da auf unglaubliches Know-how, auf eine unglaubliche Hilfsbereitschaft, auf eine unglaubliche Neugier der Teams zurückgreifen, was uns extrem hilft. Und wir haben eben die Kombination aus beiden Welten, Technologie und anwaltlichen Kenntnissen und Informationen. Und das ist eben ein Vorsprung, den wir gegenüber einem reinen Tech-Anbieter haben. Das heißt, wir haben den Kunden an Bord, wenn das Produkt gebaut wird und nicht nur den Kunden, sondern auch gleichzeitig den Experten. Und das ist natürlich ein extrem großer Wettbewerbsvorteil. Ja. Und wir sehen es auch immer wieder, wenn wir mit Mandanten sprechen, man spricht einfach die gleiche Sprache. Es hilft auch beim Verkauf eines Produkts, wenn man den gleichen Schmerz schon erlebt hat und sagen kann, ja, diese Tätigkeit war auch immer für mich sehr mühsam und jetzt endlich muss ich es nicht mehr machen. Und dann hat man eben auch schon diese gemeinsame Sprache und das hilft ungemein. Und ich glaube, das ist das, was uns besonders macht und auch die Zusammenarbeit wieder mit den vielen Legal Teams, weil ich arbeite jetzt auch mit ganz vielen Legal Teams zusammen, mit denen ich vorher nicht zusammengearbeitet habe, macht auch einfach großen Spaß. Und wenn großer Spaß da ist, ist auch die Motivation hoch und dann wird es auch im Ergebnis besser.
Sehr schön, das ist auf jeden Fall ein gutes Verkaufsargument und macht Ultimate auf jeden Fall sehr besonders. Wir haben jetzt ja gerade schon ein bisschen auch über die Arbeit mit Mandanten gesprochen. Was würdest du denn sagen, wenn Ultimate zum Einsatz kommt im Team und dann mit der Zusammenarbeit mit Mandanten, gibt es da neue Formen der Kooperation oder hat sich die Zusammenarbeit in einer Form auch verändert?
Die Zusammenarbeit verändert sich und es gibt auch neue Formen der Kooperation. Es ist zum Beispiel auch so, dass wir teilweise Tools mit den Mandanten zusammenbauen. Ich habe dir ja vorhin erzählt, dass teilweise die Juristen zu uns kommen. Es gibt auch die Situation, dass die Mandanten zu uns kommen und sagen, ich kenne da euer Tool, das ist ganz schön, aber was ich eigentlich brauche, ist die Ausbaustufe 2.0, 3.0. Und dann baut man zusammen Tools und das Schöne daran ist zum Beispiel jetzt nicht mal das Beispiel Regulatory Pilot, da kommen jetzt ganz viele Informationen raus. Und da stellen sich für die Mandanten neue Probleme, sagen, ich habe da ein neues Gesetz in USA gesehen, da brauche ich einfach mal nochmal Beratung, dass ich weiß, wie ich das einzuordnen habe. Das heißt, die Technologie generiert dann wieder neue Arbeit und dadurch entstehen dann auch wieder neue Formen der Zusammenarbeit und es ist auch teilweise so, dass die Mandanten zu uns kommen, zum Beispiel im Bereich eDiscovery und sagen, wir wissen, dass sie einfach besonders gut mit der Technologie umgehen können. Und deswegen entstehen zum Beispiel auch in unserem Bereich der Compliance Investigations neue Jobprofile, nämlich Dinge, dass man sagt, das sind dann E-Discovery-Experten, Legal Tech-Experten. Und wir haben zum Beispiel ein Produkt, da generieren wir zum Beispiel für Pitches Videos, wo dann Avatare auftreten. Ja, einfach auch so ein bisschen als Gag, um ein bisschen die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und da brauchst du dann auch wieder Leute, zum Beispiel bei Ultimate, die Content generieren. Also solche Content-Creator. Das hatten wir vorher im Legal-Bereich überhaupt nicht. Das ist jetzt was entsteht. Und wir haben natürlich ganz tolle Marketing-Teams bei uns in der Kanzlei und BD-Teams, die dann wieder mit diesen Content-Creatern zusammenarbeiten und dann wieder ganz neue, tolle Dinge schaffen. Also da entstehen dann auch ganz neue Jobprofile durch diese Formen der Digitalisierung.
Ich würde dich gerne noch abschließend zu deiner Meinung fragen, die Zukunft von LegalCheck und auch digitalen Lösungen wie Ultimate. Wie siehst du das im juristischen Alltag? Wo wird es da noch hingehen?
Ich glaube, dass es immer den Menschen geben wird und immer der Mensch zentral sein wird. Weil am Ende ist es so, dass Jura auch über die Vertrauens- oder sehr, sehr stark durch die Vertrauensbeziehung Mandant Anwalt geprägt wird und auch viele rechtlichen Probleme mit der Behörde, mit dem Gericht, mit der Gegenseite bei einem Deal geregelt werden müssen. Da wird der Mensch immer eine zentrale Rolle spielen. Die KI wird aber zunehmend auch der Helfer sein. Ja, und ich würde es auch wieder vergleichen, ich habe ja angefangen mit der industriellen Revolution. Die hat ja auch nicht dazu geführt, dass wir keine Menschen mehr brauchen. Nur es ist nicht mehr so, dass wir jetzt von, wie in meinem Fall, von Wiesbaden nach Frankfurt laufen müssen, sondern wir fahren jetzt einfach mit dem Auto und das erlaubt uns einfach viel mehr zu an einem Tag zu erledigen. Aber wir werden immer noch gebraucht und dadurch ist auch unser Wohlstand, unser Komfort gestiegen. Das heißt, wir werden genau das Gleiche dort sehen. Ich glaube, unser Leben wird anders und da müssen wir neugierig sein und das auch positiv und aktiv angehen. Aber wenn wir das tun, glaube ich, wird unser Leben besser, einfacher. Und ich will auch eines sagen, wenn Gerichtsverfahren und Behördenverfahren schneller werden, wenn mehr Menschen durch Technologie Zugang zu besserer Rechtsberatung haben, ist das auch etwas, was uns insgesamt weiterbringt. Weil wir haben ja eine ganz wichtige Aufgabe als Juristen. Im Endeffekt sollen wir den Rechtsfrieden und damit auch den gesellschaftlichen Frieden sichern. Und wenn wir da noch besser werden können, dann hat das auch insgesamt einen Nutzen. Und deswegen, ich sehe das eigentlich sehr positiv. Wir müssen das einfach angehen und dem nicht skeptisch gegenüberstehen, sondern versuchen, das Beste daraus zu machen. Ich glaube, da gibt es sehr viel zu tun.
Ganz herzlichen Dank für das aufschlussreiche Gespräch und die spannenden Einblicke in die Arbeit von Ultimate und natürlich auch in deinen Rechtsbereich. Es war wirklich sehr interessant und ich habe auf jeden Fall viel davon mitgenommen und ich bin mir sicher, unsere Zuhörerschaft auch. Ja, wir sind jetzt schon am Ende der Folge angelangt. Ich habe tatsächlich noch eine letzte kleine Mini-Frage. Was würdest du deinem jüngeren Ich heute raten?
Da gibt es so einiges, was ich dem raten würde. Ich glaube, ich würde mir selber raten, vielleicht manchmal etwas entspannter die Dinge anzugehen, immer die positiven Dinge zu sehen und immer auf Menschen offen und positiv zuzugehen, auch wenn ich manchmal gestresst bin und es einem schwerfällt. Und immer auch versuchen, das Positive zu sehen und optimistisch die Dinge anzugehen. Das sage ich aber auch meinem heutigen Ich noch sehr oft.
Das ist ein sehr guter Rat, nicht nur für dich selbst, sondern für uns alle. An der Stelle möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken, dass du heute zu Gast warst.
Vielen Dank.
Und verabschiede mich dann an dieser Stelle von dir und von unserer treuen Zuhörerschaft. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und freue mich schon auf die nächste Folge, wo ihr dann hoffentlich auch wieder mit dabei seid.